Ein sehr interessantes Projekt also, das Slowfood München da gestartet hat und das die Städte aus dem Großraum München mit den Bauern aus dem umgebenden Oberland vernetzt. Die Städter müssen ein Interesse daran haben, mit guten Produkten aus der näheren Umgebung versorgt zu werden und sollten daher mit Investitionen in Projekte auf den Höfen diese unterstützen. Eigentlich nur logisch. Ein weiteres Problem hat die Genussgemeinschaft ganz handfest gelöst. Wie kommen die Erzeugnisse von den Bauern zu den Städtern? Die Landwirte haben in der Regel keine Zeit, sich auf Märkte in der Stadt zu stellen, und für die Städter ist es nicht ökonomisch und schon gar nicht ökologisch, für ihren doch meist recht schmalen Bedarf extra zu den Höfen zu fahren. Deshalb wurden die Einkaufsgemeinschaften gegründet. Freiwillige sammeln die Bestellungen der Mitglieder und fahren in Abständen auf die Höfe. Dort laden sie das Auto voll mit den guten Sachen, die dann abends in München von den einzelnen Verbrauchern abgeholt werden. Das Ganze läuft natürlich ehrenamtlich, nur ein kleiner Obolus fürs Benzin wird umgeschlagen. Marlene Hinterbichler im Vorstand des Vereins Genussgemeinschaft Städter und Bauern ist die Organisatorin und Fahrerin der wohl größten Einkaufsgemeinschaft. Wir haben sie einmal auf einer ihrer Touren begleitet.
Es ist ordentlich kalt an diesem Morgen und es weht ein eisiger Ostwind. Aber trotzdem richtet Marlene Hinterbichler ihr Auto her für die Fahrt zum Bauernhof. Kisten über Kisten werden eingeladen, wo nachher all die guten Sachen reinkommen. Milchflaschen für den Käse. Und dann geht's los Richtung Schliersee. So, jetzt sind wir unterwegs nach Fischbachau zu Werner und Martina Hase, einem wunderschönen Demeter-Bauernhof, um dort einzukaufen für andere. Marlene, erzähl doch mal, wie funktioniert das eigentlich, so eine Einkaufsgemeinschaft?
Ja, also wenn man ganz bei Null anfängt, dann kommen die Leute, die mitmachen, bei Veranstaltungen an unseren Infostand in München in der Regel und erfahren dann, wie es läuft. Und dann schreiben sie mir eine E-Mail. Sie kommen in meinen Verteiler für die Einkaufsgemeinschaft und bekommen dann automatisch jeden Monat, 2 Wochen bevor ich fahre, einen Bestellaufruf mit Bestellendedatum inklusive der aktualisierten Preisliste, die ich mit den Höfen jeweils telefonisch vereinbare, schreibe, update und dann rausschicke.
Also kurz gesagt, du gehst für andere einkaufen.
Ganz genau, weil es macht dann nicht Sinn, dass jeder für ein Stück Butter oder 2 Joghurts die Strecke auf sich nimmt. Wir machen das eben mit vielen, für viele Leute und einer fährt.
Also dahinter Sinn ist hauptsächlich ein ökologischer. Und der andere Hintersinn ist natürlich der, dass die Höfe auf dem Land angebunden sind an die Stadt.
Ja, natürlich geht es auch um das Thema ökologischer Fußabdruck, drum eben die Gemeinschaft. Und dann geht es in erster Linie auch darum, dass wir einen Bezug zu dem Hof, zu den Bauern und letztendlich dann zum Lebensmittel herstellen wollen. Also darum nehme ich auch jeden Monat einen Mitfahrer mit, der mir natürlich auch helfen darf. Und wir haben ein Gespräch mit den Bauern, wir schauen in den Stall, auf die Weide, wir lernen alles kennen. Und in dem Moment hat der Städter einen direkten Bezug zu seinem Lebensmittel. Also ich habe da so nette Erlebnisse schon gehabt, wo Leute dann hinterher gesagt haben, mal jedes Mal, wenn ich mir jetzt ein Butterbrot mache oder die Milch trinke, dann sehe ich die Berge und die Murner Werdenfelserinder vor mir.
Das ist natürlich ein wunderschönes Bild. Das ist die eine Seite dieser Beziehung, dass der Städter einen Bezug kriegt zum Ort des Entstehens dieser Lebensmittel. Die andere Seite ist aber, glaube ich, auch der, dass der Bauer einen Absatzmarkt findet in der Stadt.
Natürlich hat der Bauer dadurch einen festen Absatz. Der weiß, das ganze Jahr, jeden Monat einmal kommen wir und es ist doch ein fest kalkulierter Umsatz. Plus hat es natürlich den Nebeneffekt des Multiplizierens, dass die Leute durch uns, die einkaufen, auch auf die Vorzüge der schönen Landschaft, der Möglichkeit, dort einen Wochenendausflug zu machen und dann selber auch einzukaufen, zum Wandern zu gehen, auf dem Rückweg vom Skifahren, beim Hof anzuhalten und Produkte mitzunehmen. Und das ist quasi der zweite Effekt, der am Hof schon spürbar in Erscheinung tritt.
Jetzt ist es aber so, dass du nicht bloß zu den Hases fährst, sondern zu Mehrhöfen. Wie viel sind denn das eigentlich?
Also fest pro Monat fahre ich zu 3 Höfen. Vor der Familie Hase fahre ich einen Tag vorher zum Starnberger See. Dort ist das wunderschöne kleine Bio-Ökodorf Farchach. Da hat es 4 Demeterbauern am Ort mit einem wunderschönen Hofladen, Käse, Milch, Eiern, Fleisch, Mehl, alles, was man eigentlich zum täglichen Leben braucht. Und dort hole ich eben die Eier ab, dass die Abholer, die am Donnerstag kommen und Käse und Milch und Wurst holen, natürlich auch im gleichen Aufwisch die Eier haben. Dritter Hof ist der Biohof Lenz in Zorneding, ein Naturlandbetrieb, bei dem wir unser Rindfleisch holen und saisonal auch Schweine- oder Lammfleisch.
Und der vierte?
Vierten ständigen Hof habe ich monatlich nicht, sondern das sind halt dann die Sonderaktionen. Also wir haben eine Einkaufsgemeinschaft zu einem Naturland-Fischgut, wo wir frischen Saibling und Forelle holen. Das machen wir so alle 2 Monate, da fahren dann 2 andere Mitglieder. Das Handling mache ich, weil ich den Verteiler habe. Und dann fahren wir saisonal zum Chiemgauhof Locking. Dort holen wir den wunderbaren 2-Nutzungsgockel Le Bleu. Und alles andere ist dann halt wirklich streng saisonal. Das ist zum Beispiel der Spargel, halt dann in der Spargelsaison. Da kommt aber der Bauer in die Stadt und liefert es zu mir und die Leute. Und ich mache auch die Abwicklung für die Einkaufsgemeinschaft.
Du hast jetzt von mir gesprochen. Das heißt, es gibt noch mehr Einkaufsgemeinschaften, nicht bloß die, die du bedienst.
Zentral läuft es schon über mich, weil, wie gesagt, also ich mache das Administrative, aber fahren tun mehrere. Also das läuft dann halt den Bestellvorgang über mich und dann übernimmt es aber auch jetzt zum Beispiel Bea und Uwe, machen das mit dem Fisch. Jemand anderer fährt, um die Gockel zu holen und auch zum Biohof Lenz fahren mal andere, aber so quasi das Administrative und der Abholpunkt ist dann bei mir, weil ich eben am besten und zentral zu erreichen bin.
Kannst du so über den Daumen sagen, wie viel Kundschaft du hast, in Anführungsstrichen?
Ja, ich meine, Kundschaft regelmäßig im Monat sind es 35, 40 Haushalte, wobei manche auch nur Eier nehmen. So bei mir im Viertel, in der Buchhandlung, kleine Geschäfte, das Weinreich in der Glänzestraße. Also da habe ich so meine kleinen Inseln, wo ich auch selber einkaufe, wo wir dann quasi Tauschgeschäft machen. Ich hole mal ein Buch und die Buchhändlerin kriegt dafür Eier. Dort in der Buchhandlung ist auch eine Abladestation fürs Kartoffelkombinat. Also stehen dann auch die Gemüsekisten da und damit ist ein bisschen ein Viertel Thema der Vernetzung der Leute dort und die halt auch nur in kleinen Geschäften einkaufen und nicht alles bloß online bestellen, gegeben. Und mein E-Mail-Verteiler hat 150 Adressen. Es gibt viele Leute, die nicht einkaufen oder nur 2-3 Mal im Jahr. Wir haben ja keine Abnahmeverpflichtung. Man muss jetzt kein sozusagen Mitglied sein, sondern man bestellt, wenn man da ist und wenn man in Urlaub fährt, dann bestellt man halt nicht. Aber dadurch ergibt sich durch die Höhe des Verteilers der Teilnehmer, ergibt sich schon immer so eine gewisse Konstante monatlich.
Das ist eine ganz schöne Menge. Wie viele Jahre gibt es jetzt diese Einkaufsgemeinschaften schon?
Ich gehe jetzt in das 6. Jahr.
Und in 6 Jahren haben sich so viele Leute angesammelt?
Genau, angefangen hat es mit meinen Nachbarn, mit meiner Verwandtschaft und mit einigen wenigen Slowfood-Mitgliedern, weil ich dort ja auch erst seit 7 Jahren Mitglied bin. Und dann ist es eigentlich gewachsen, kontinuierlich. Und eigentlich kann es auch nicht mehr wachsen. Also die Hasefahrt, also zu der Milch nach Fischbach auch, weil das Auto dann zu klein ist. Ja? Und es ist ja gar nicht mein Bestreben, das noch zu vergrößern, weil dann kann ich es nicht mehr handeln. So macht es ja noch Spaß.
Also wenn sich da noch mehr finden sollten, müssten die das selber auch wieder organisieren? dass von denen dann auch noch jemand fährt. Ne?
Ja, wir haben, nennen das immer lustigerweise, eine Untereinkaufsgemeinschaft. Das heißt, ich habe jetzt in Leim zum Beispiel eine Adresse, das ist der Johannes, den du ja auch kennst. Und da ist das ganze Haus sozusagen mit dabei. Die haben eine eigene Kiste und da kommt immer einer und holt es bei mir ab und quasi 5 oder 7 Haushalte bestellen mit. Da ist das ganze Haus und die Nachbarschaft auch infiziert und will nicht mehr ohne diese guten Lebensmittel auskommen. Und für mich ist das dann halt einfacher, die haben eine Sammelbestellung und es kommt quasi nur einer zur Abholung.
Okay, schauen wir mal, wie es bei der Nase aussieht.
Du hast, was du hast und du hast noch was zu kriegen.
Alles für alle und zwar umsonst. Lore München auf der 92.4.
Zurück bei Radio Slowfoot München auf Radio Lora 92.4. Während Marlene draußen anhand ihrer Bestelllisten Milch, Käse, Joghurt, Butter und andere Sachen in ihre Kühlkisten lädt, setzen wir uns in der guten Stube am Kachelofen mit Werner Hase zusammen und wollen seine Sicht der Genussgemeinschaft kennenlernen. So, jetzt sitze ich hier auf dem Hof mit dem Werner Hase. Werner, du warst da einer der Ersten, wenn nicht der Erste überhaupt, der bei der Genussgemeinschaft Städter und Bauern mitgemacht hat. Was hat dich dazu bewogen eigentlich?
Ja, das war eigentlich das, dass wir gesagt gehabt haben, von außen schaut unser Hof ja eigentlich aus wie ein anderer Hof auch. Aber wir bringen die Information über das, was ich mache, eigentlich hinaus auf die Straße. Und da war ja das einmal mit der Finanzierung. Und dann ist nebenbei auch das mit der Genussgemeinschaft Städter und Bauern dann entstanden. Und ja, und so das beidseitig eigentlich war das.
Wie hast du denn davon eigentlich erfahren, dass es das gibt?
Eigentlich von der Marlene und von der Marlene Hinterwinkler und von der Petra Wening, weil das ja aus Laufensache ist, das Städter und Bauern man ja. Und ja, und dann hat man halt die Kontakte halt mal gehabt und dann hat man halt Thomas Reh angefangen in die Richtung. Aber der Grundgedanke, dass eben bei der Finanzierung von der Käserei war ja auch der, dass der sich da beteiligt, auch sagt, nicht bloß sagt, er will dieses Erzeugnis, sondern dass es auch wirklich will. Weil das ja das Entscheidende ist. Nicht jetzt um das Geld, sondern eigentlich der Nutzen. Und der Nutzen ist ja das, dass er, sagen wir mal, an ein besonderes Stück Lebensmittel hinkommt. Und das, dass da die Köpfe auch merken, sie sind nicht allein mit ihren Einstellungen, mit ihren Gedanken, dass da ein gewisses Vernetzen auch entsteht. Das war so von mir ein Grundgedanke. Und da muss ich sagen, hat dann Städter und Bauern hervorragend gepasst.
Also die zweiseitige Geschichte, dass sowohl der Städter als Verbraucher als auch der Bauer als Erzeuger was davon hat von der Geschichte. Ja. Jetzt hat es ja eigentlich zuerst mal angefangen mit dieser Finanzbeteiligung, dass man gesagt hat, der Städter hat genügend Geld und er muss interessiert sein dran, was auf dem Land draußen passiert beim Bauern, weil er ja in gewisser Weise davon abhängig ist, wenn er was Gescheites will. Und dem Bauer sein Problem ist, dass er manchmal die finanziellen Mittel nicht hat oder schwer auftreiben kann. Und wie kommt der da dran? Das war jetzt das erste Gleis, auf dem ihr gefahren seid. Ihr habt damals die Käserei neu aufgebaut und einen Hofladen dazu gebaut. Wie ist denn das vor sich gegangen? War das sehr zäh, bis ihr da das Geld beieinander gehabt habt über die Städter, oder ging das sehr flugs?
Also im Nachhinein muss man sagen, es ist sehr schnell gegangen. Wir waren ja vorher, das hat ja noch keiner so gemacht gehabt anscheinend, völliges Neuland. Und war vielleicht das erste Vierteljahr, ja, haben wir vielleicht 10 Leute oder 12 Leute, möchte ich mal sagen, auftrieben. Und dann hast du gemerkt, geht es jetzt weiter, geht es nicht weiter. Und ich habe damals gesagt, also wenn ich 40.000 Euro beieinander habe, dann baue ich. Irgendwie bringe ich es schon dann schon fertig. Aber mir ist einfach darum gegangen, dass das einfach einmal, dass das überhaupt einmal gibt, sowas. Und In der Zeit ist, war halt gerade Sommer dann, ein bisschen die Lücke, die politische Lücke, kann man sagen. Und sind da in eine Zeitung reingekommen und dann war das, ja, eine Zeitung schreibt das, was die andere Zeitung natürlich wieder schreiben möchte. Und wenn die merken, das liest sich gerne und haben da halt einfach gerade das Quäntchen Glück vielleicht auch gehabt. Und von da ist es ruckzuck gegangen. Mhm. Ja. Also ich war total überrascht, dass wir es in der Zeit dann auch geschafft haben. Also mhm. Wenn man keine Ahnung braucht, dass wir die Summe beieinander gehabt haben.
Ja, weil am Anfang hat ja kein Mensch gewusst, wie läuft sowas. Das ist ein völlig neues Modell, das man noch nicht kennt hat. Und beim zweiten Mal ist das dann schon um einiges schneller gegangen, oder?
Ja, man muss einfach auch sagen, das war ja mein Ding auch, dass ich sage, ich kann von mir aus eine Studie machen, aber ich kann eine Umfrage machen und dann kommt hinten raus, top, 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 alles so super gut, ich investiere, baue, jetzt kommt keiner. Mhm. Und dieses Risiko wollte ich eigentlich nicht tragen. Und das Risiko für, also aus meiner Sicht, das Risiko für einen Landwirt ist bei der ganzen Sache, dass er schon eine Art der Landwirtschaft oder eine Art der Erzeugung von Lebensmitteln fährt, mit der er mit Sicherheit, mit den normalen Preisen, wo er so Milch bekommt, das Fleisch bekommt oder so, mit Sicherheit nicht zurechtkommt. Und jetzt ist natürlich die große Gefahr, wenn er aus seiner Schiene, die er jetzt hat, anfängt, da rauszukommen, kommt er wahrscheinlich wirtschaftlich mit Sicherheit in Bedrängnis. Und dieses Risiko, wenn das da entsteht, das kann man, indem man schon einen hat, der was sagt, ich möchte aber dieses andere Lebensmittel, ich möchte diese andere Art der Erzeugung, ich möchte den Umgang mit den Tieren, ich möchte mich an einer schönen Wiese erfreuen oder so. Ja, weil das ist ja eigentlich alles, was er mit erzeugt, mhm. ob er es jetzt will oder nicht, sondern das passiert einfach dann. Dass er in dem Augenblick dann entsteht das Miteinander. Und es ist immer, man weiß auch, am wenigsten Kraft haben die Leute, wenn sie streiten, und am meisten Kraft haben sie, wenn sie zusammenhelfen. Und das ist eigentlich so der Gewinn.
Deshalb
gab's, es gibt ja keinen auch einzelnen Gewinner, es sind alle Gewinner.
Ja. Deshalb gab es ja auch diese Phase, wo wir gesagt haben, man muss die Städter und die Bauern zusammenbringen, weil die haben zu wenig Ahnung voneinander. Auf der einen Seite hat der Städter überhaupt keine Ahnung, was auf dem Land draußen passiert, auf dem Bauernhof, wo da die Probleme heutzutage liegen. Und der Bauer weiß nicht, wie kriege ich meine Produkte eigentlich an den Städter, was will der eigentlich von mir? Und deshalb gab es da diese Phase, wo man gesagt hat, man macht Besichtigungen auf dem Bauernhof und der Bauer soll mal erklären, was bei ihm so auf und zu geht. Ja. Und das hat euch sicher auch geholfen.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das Schöne ist, es ist eigentlich miteinander entstanden. Ein Teil hat in der Stadt ja schon über die Dinge nachgedacht. Und für mich war der Städter einfach deshalb auch interessant, weil er über Lebensmittel und so Zeug, sagen wir mal, eher nachdenkt und sich mehr Zeit nimmt. Weil wir am Land haben das Problem, wir haben auch viele städtische Haushalte, das wissen die Leute bloß nicht. Ja? Sie verhalten sich völlig das ist eine Industriegesellschaft. Aber die schauen halt fürs Fenster raus und sehen die grüne Wiese und sagen, bei uns ist alles in Ordnung. Und das ist es eben nicht. Aber der in der Stadt, der denkt natürlich schneller und eher noch konsequenter über das Ganze nach. Ja? Und deshalb ist der für mich eigentlich der Interessantere gewesen, weil ich sage, ich brauche ja jemanden, der sich über das schon Gedanken gemacht hat, der merkt, wo er es eigentlich nicht kriegt. Und deshalb habe ich mich an die Städte gewandt.
Ja, und jetzt die Konsequenz des Ganzen sind die Einkaufsgemeinschaften. Jetzt kommt Marlene Hinterwinkler und jeden Monat und kauft ein Auto voll Zeug bei euch und bringt es in die Stadt. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie ist das angelaufen? War das von Anfang an auch schon ein Renner oder ist das langsam gegangen?
Ja, mein, sowas kann nicht von Anfang an ein Renner sein. Das wäre also, glaube ich, frisch gesagt. Man muss auch sagen, dass das Ganze überhaupt funktioniert, haben wir, denke ich mal, dieser einen Person, der Marlene, zu verdanken, dass sie diese Zeit nimmt, dass dieses Engagement da aufbringt und immer wieder eigentlich die Leute halt anspricht. Und Aber ich möchte schon sagen, also ich bin sehr zufrieden mit dem, was da entstanden ist. Auch von den Mengen, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, dass es so weiterläuft.
Das hoffen wir auch. Dankeschön. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und Marlene verteilt jetzt die ganzen Sachen, das ganze Auto vor, was sie mitgebracht hat. Und jetzt ist hier auch der Markus gekommen und hat seinen Anteil abgeholt. Markus Hanel, der Kontinuumsleiter von München. Markus, du bist gleichzeitig auch Vorsitzender des neuen Vereins,
ja.
Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Warum ist denn eigentlich aus dieser Arbeitsgemeinschaft, die zu Slowfood gehört, ein eigenständiger Verein geworden?
Also was als kleine Initiative angefangen hat, ist halt mittlerweile recht groß geworden. Es hat auch immer ein bisschen damit zu tun, man ist ja als Convivium schon keine eigene Rechtspersönlichkeit, weil man sozusagen an Slowfood Deutschland dranhängt. Und dann war halt irgendwann mal der naheliegende Gedanke, was machen wir? Machen wir eine Genossenschaft? Machen wir einen eingetragenen Verein? Und dann war für uns der eingetragene Verein die bewusste Entscheidung, weil wir schon irgendwie das auf die Straße bringen, wo wir bei Slowfood oder halt generell immer oft davon reden, aber es halt einfach mit dem täglichen Tun und mit der täglichen Einkaufsentscheidung wirklich direkt umsetzen.
Und ändert sich dadurch irgendwas für die Leute, die in der Einkaufsgemeinschaft sind und gute Sachen haben wollen?
Gar nichts. Die Einkaufsgemeinschaft ist ja ein wichtiger Teil der Genussgemeinschaft, weil nebenher machen wir natürlich Hofführungen, Kurse, Besichtigungen, auch bei diversen Initiativen mit den Öko-Erlebnistagen oder auch öffentlichkeitswirksam, sei es von der Biofach bis zu Streetlife oder Bioerleben.
Kann man denn Genussgemeinschaft Städter und Bauern, kann man die Einkaufsgemeinschaft und kann man diesen Verein vielleicht auch als Mustervorlage sehen, für andere Konvivien sowas Ähnliches zu machen?
Auf jeden Fall, weil wir wirklich diesen Punkt haben, dass ich mich jeden Tag, wenn ich mich entscheide, wo ich einkaufe, wo ich mein Geld für den Einkauf verbringe, mache ich eigentlich schon eine Art von Industriepolitik, also in dem Fall für eine andere Agrarpolitik. Ich mache letztendlich eine Handelspolitik, weil ich nicht Discounter oder Konzerne mit einer globalisierten Logistikkette und unterstütze. Und letztendlich sorge ich dafür, dass das Geld, was ich ausgebe, in der Region bleibt. Und ich habe den Nebeneffekt, dass ich eben Lebensmittel von extrem hoher Qualität bekomme, die direkt beim Bauern einkaufe, ich aber nicht selbst extra einen weiten Weg zum Hofladen fahren muss und als genauso wichtigen Punkt die Lebensmittel in Bioqualität sind.
Was hast du da für gute Sachen diesmal bestellt? Was trägst du daheim?
Ja, letztendlich das Übliche. Man hat ja so seine Favoriten. Das ist natürlich die handwerklich hergestellte Sauerrahmbutter. Es ist natürlich immer die Milch. Hier und da ein Käse. Topfen sind schon immer die kleinen Dinge.
Okay, dankeschön. Eine feine Sache, diese Genussgemeinschaft. Wer mehr darüber wissen oder in Kontakt treten möchte, findet Näheres auf www.genussgemeinschaft.de. Und nun gibt es erfreuliche Neuigkeiten aus dem Slowfood Convivium München zu vermelden. Der Arbeitsgruppe Arche des Geschmacks ist es gelungen, den dritten Passagier auf der internationalen Arche unterzubringen, das Ismaninger Kraut. Dieses Weißkraut, das wegen der speziellen Böden seit über 500 Jahren auf der Gemarkung Ismaning wächst, ist ein ganz spezielles Gemüse. Riesige, flachrunde Köpfe, pro Stück oft weit über 10 Kilo, werden nur noch von wenigen Höfen in Ismaning angebaut. Die Gründe? Wegen seiner langen Strünke kippen die Köpfe links und rechts aus der Reihe und machen maschinelles Ernten unmöglich. Das hohe Gewicht erschwert zusätzlich das händische Verladen und der benötigte Strohrinderdung ist kaum mehr zu bekommen. Dabei sagt ein alter Spruch, das krauteste Kraut wird's Ismaning baut. Also eine ganz besonders schmackhafte Sorte, die gleichermaßen zu bayerisch Kraut, Krautsalat, Krautwickeln und Sauerkraut verarbeitet werden kann. Nur leider ist diese Sorte kein Lagerkraut, sodass sie nur saisonal zur Erntezeit im Spätherbst verfügbar ist. Die Münchner Arche-Gruppe wird sich bemühen, das Kraut wieder in die Stadt zu bringen. Momentan ist es nur auf wenigen Ismaninger Höfen zu haben. Ansatzpunkte sind natürlich der Viktualienmarkt, Gemüseläden und nicht zuletzt die Gastronomie. Auch an eine spezielle Einkaufsgemeinschaft ist gedacht, ebenso an einen Kurs im Sauerkraut einmachen. haben wir mit diesen Themen Ihr Interesse geweckt. Dann besuchen Sie uns doch mal ganz unverbindlich an unserem Stammtisch. Da dürfen Sie uns beliebig Löcher in den Bauch fragen. Jeden ersten Mittwoch im Monat im Paulaner Bräuhaus, Kapuzinerplatz 5, ab 19 Uhr. Und natürlich finden Sie aktuell immer, was bei uns los ist, auf unserer Website slowfood-münchen.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie doch in der nächsten Sendung wieder rein. Am Donnerstag, 4. Mai um 20 Uhr holen wir die Bienchen. Alles übers Imkern, Bienen und Honig und warum das so wichtig ist. Dann ist auch meine Kollegin Mirjam Mögele wieder mit von der Partie. Bis dann also, Ihr Rudolf Böhler, auch verantwortlich für diese Sendung.